Eine Besprechung für einen offenen Gottesdienst, da wo man Gäste einladen möchte. Das Thema Lebensträume. Das Team macht, wie das üblich ist, ein Brainstorming. Was fällt uns zu diesem Thema ein? Der Pastor sagt, spontan fällt mir ein, es war einfach so das Erste, was ihm kam, dass ich bei Jesus bereit sein muss, meine Lebensträume an den Nagel zu hängen. Entrüstung. Boah, das kann ja wohl nicht sein. Eine Frau sagt gar nichts dazu. Die restlichen drei Personen werden ganz wuschig. Um Christ zu sein, muss man doch nicht seinen Beruf an den Nagel hängen und Hauptamtlicher werden. Davon hatte interessanterweise auch niemand gesprochen. Manchmal sagt man mehr über das, was einen bewegt, wenn man etwas über andere sagt oder über das, was sie sagen. Es muss wohl empfindlich gewesen sein, diese Frage, diese Sache. Und das fiel mir nun ein, als ich über unseren Predigtext für heute nachdachte, denn er wird uns herausfordern, über unsere Vorstellung von unserem Leben nachzudenken. An sich ist das ein völlig harmloser Bericht. Ja, den haben vielleicht schon einige von uns auch mal so gelesen. Man liest das auch schön, so hört sich auch gut an, endet auch toll, also mit Happy End ist ja immer gut. Aber er nimmt uns hinein in die Lage der Christen in den ersten Jahren. Die jüdischen Religionsführer haben ja nicht nur dafür gesorgt, dass Jesus Christus am Kreuz hingerichtet wird, sondern sie haben auch die bekämpft, die nach seinem Tod und in Klammern nach seiner Auferstehung, was sie allerdings ja nicht glauben wollten, dann auch noch weiter von ihm geredet haben und etwa versucht haben, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir lesen das einmal, was sich dazu getragen hat. Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 11. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Da durfte man dann ja nun niemanden hinrichten. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Abteilungen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen. Ein ganz schönes Aufgebot, muss man sagen, für einen Mann, der noch dazu eigentlich ja recht harmlos wirkte, in seinem Auftreten jedenfalls. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich, also Gewand hoch, du musst jetzt dich bewegen, und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte eine Erscheinung zu sehen, also so eine Vision, ein Gesicht, ein etwas, was man sieht, einfach nur. Das hat er ja tagsüber schon mal erlebt. Warum soll das nicht mitten in der Nacht passieren, wenn man dann noch dazu schläft? Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat. Und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Soweit dieser Bericht. Es ist 2000 Jahre her. Das sorgt bei uns ja manchmal für den Eindruck, Außerdem kennen wir das vielleicht schon. Das sorgt doch noch mehr für den Eindruck, kenne ich ja, was soll da jetzt schon kommen? Wir merken diesem Bericht an, dass der Autor, Lukas, ein Arzt, ein großes Interesse an Details hat. Kann man in seinen beiden Büchern, die er geschrieben hat, immer wieder entdecken. Und er hat Interesse daran, deutlich zu machen, dass die von ihm berichteten Geschehnisse nicht etwa erfunden sind, wie gemeinhin behauptet wird, nicht nur damals wie auch heute, so auch heute meine ich, sondern dass sie wirklich geschehen sind. Man erkennt das zum Beispiel an den beteiligten Personen. Das lässt sich geschichtlich festmachen, was er hier erzählt. Herodes. Der König hatte es auch ein bisschen schwer, muss man sagen. Er war zwar, nachdem er auch mal im Gefängnis saß, irgendwie auch zu Erfolg gekommen, als dann die richtigen Leute an der Macht waren, aber über die Provinz Judäa zu herrschen, war immer schwierig. Ja, nun war er schon irgendwie, war er Jude, und aber dann ja glaubensmäßig ja doch nicht so ganz. Und das war dem Volk immer ein Dorn im Auge. Und dieses Volk, ich sage das ja manchmal, war so schwer zu regieren wie die Gallier bei Asterix und Obelix. Ja, wenn man was machte, was ihnen nicht passte, musste man damit rechnen, dass das richtig einen Aufstand gab. Und wenn das Ärger gab, war man immer seinen Job los. Ja, dann muss er sich ja jetzt mit den Juden auch gut stellen. Na klar, wie kann man das machen? Die Juden haben ein Problem mit den Christen, die immer behaupten, dieser Jesus wäre Gottes Sohn und wir haben ihn doch schon als Gotteslästerer ans Kreuz genagelt. Wir sehen auch, dass wie Gott die Geschichte dieser Welt, ja, solche geschichtlichen Personen, mit der Geschichte verbunden ist, die er schreibt, um uns Menschen zu retten. Allein deshalb lohnt es sich ja schon genau hinzugucken. Und wir können heute in der Predigt etwas lernen, was für die ersten Christen selbstverständlich war. Für uns aber vielleicht quer kommt. Unser Thema: Jesus folgen kostet dein Leben. Jesus folgen kostet dein Leben. Wir gucken uns das an. Erstens, Christenleben gefährlich. Zweitens, Christenleben für Jesus. Drittens, Christenleben von Jesus. Christenleben gefährlich. Oh, da sagen wir, wir doch nicht. Das stimmt im Moment. Deswegen überlesen wir diese Sätze ja auch. Das geht ja praktisch, wenn wir das so lesen, oftmals so. Und in dieser Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, tralala, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen und so weiter und so fort. Und schön. So als wenn wir Zeitung lesen. Das kann uns ja auch gar nicht mehr alles bewegen, was da in der Zeitung so steht. Da gehen wir ja kaputt bei. Man muss sich das ja hier jetzt mal klar machen. Es könnte ja da auch stehen, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Deshalb nahmen die Gemeindeleiter Jakobus und Petrus Reißaus. Und die Gemeinde beschloss, wenn das so gefährlich ist, Christ zu sein, dann halten wir jetzt lieber den Mund. In Deutschland wäre das vielleicht so gelaufen. Stelle ich mir mal so vor, wenn ich so manches in unseren Gemeinden verfolge. Die ersten Christen haben das nicht so gemacht. Der erste führende Kopf der Gemeinde wird einen Kopf kürzer gemacht. Mit dem Schwertumbringen ist eine besondere Hinrichtungsart, die nicht so häufig angewandt wurde, vielleicht auch ein bisschen halböffentlich. Also gar nicht so irgendwie wie bei Jesus am Kreuz an den Pranger gestellt, sondern man hat ihn einfach beseitigt, aber so, dass die Juden es mitbekommen. Jetzt hatte man bei denen ja mal wieder einen Stein im Brett, jetzt haben sie sich mal wieder vielleicht ein halbes Jahr benommen. Wenn man da weitermacht, hätte man ja schon wieder ein bisschen mehr politischen Erfolg. Das kennen wir ja von uns auch. Die waren zwar gar nicht auf Wähler angewiesen, so wie heute, ja, aber da trifft man Entscheidungen einfach nur, weil man weiß, das finden die anderen gut und die sind ja schließlich dafür zuständig, dass ich auch weiterhin meine Macht behalte. Da kann man sich doch als Christ auch mal gehörig aufregen, dass sowas eigentlich sein darf. Warum lässt Gott sowas eigentlich zu? Das kann doch wohl nicht sein, dass wir hier Spielball der politischen Mächte einfach werden können. Doch, das geht. Das geht. Und es ist verrückt. Und dann wird auch noch Petrus gefangen. Der Kopf, der jetzt noch übrig blieb. Ja, und was waren das für Leute? Bei denen wusste jeder, wenn die was sagen, da sollte man hinhören. Bei anderen kann man sich ja vielleicht drüber streiten, aber noch nicht bei den beiden. Und das lässt Gott zu, dass der jetzt auch noch abserviert wird. Das war eine Frage der Zeit, bis er umgebracht wird. Man stelle sich das vor. Da vertraut diese Gemeinde Jesus. Und dafür werden ihre, wollen wir es jetzt mal so nennen wollen, besten Leute beseitigt. Da kann man doch irre werden an Jesus. Mindestens könnte man doch anfangen, sich zurückzuziehen und zu sagen, na ja, wenn das so ist. Aber die ersten Christen hatten offensichtlich, ich will nicht sagen kein Interesse, aber kein gesteigertes Interesse an einem sicheren und bequemen Leben. Die wussten jetzt ja auch nicht, wie es eigentlich weitergeht. Nun musste man halt erstmal abwarten, was mit Petrus passiert. So ist ja unser Bericht immerhin. Diese ersten Christen hatten ihr Leben Jesus hingegeben. Und es war dabei nicht entscheidend, was das für Konsequenzen hat. Sie wussten nur eins, ich folge Jesus. Christen leben gefährlich. Bei uns beschränkt sich es ja noch auf belächelt werden. Ihr wisst ja, ich gehe davon aus, dass wir auch noch anderes erleben, aber es beschränkt sich auf belächelt werden, vielleicht gemieden werden. Habe ich auch schon erlebt. Haben meine Kinder sogar schon erlebt, dass sie da Widerstand von anderen Kindern kriegen, weil es Gott ja angeblich gar nicht gibt. Vielleicht wird man auch nicht mehr für voll genommen, schon gar nicht bei dem Lebensstil, den man hat, weil der sich nun mal von anderen unterscheidet. Ja, das ist ja auch eine Folge, davon muss ja gar nicht unbedingt immer von Jesus reden, um Aufsehen zu erregen. Manchmal reicht ja schon der Lebensstil. Und diese Christen wussten, wir leben gefährlich und das haben sie mitgemacht. Denn, und das ist das Zweite, Christen leben für Jesus. Ihr kennt von mir ja diese Frage. Ich persönlich werde sie nicht los. Und dabei geht es nicht um ein schlechtes Gewissen, sondern um ein aufmerksames Verfolgen des eigenen Lebens und der Welt, in der man lebt. Manchmal kommt es mir auch vor, als ob wir Christen schlichtweg für unsere Umwelt auch jetzt keine Gefahr darstellen, keinen Widerspruch, keinen Anspruch darstellen, sodass sie den Eindruck haben könnten, wir werden ihnen gefährlich. Vielleicht sind wir in unseren deutschen, ich will das jetzt mal so erstmal beschreiben, Gemeinden, auch an vielen Stellen zu harmlos, um verfolgt zu werden. Gut, nun leben wir in einer Demokratie, christliche Werte sind in gewisser Weise noch vorhanden, noch hat man ja nicht so ein Problem. Aber man merkt ja schon, wie der Wind sich dreht. Dass man gar nicht mehr alles sagen und denken kann, was man möchte. Meinungsfreiheit ist aus meiner Sicht längst eine Sache von gestern. Du darfst zwar jede Meinung haben, du darfst sie aber nicht äußern. Was aber normalerweise damit verbunden ist. Und das ist ja so eine Frage. Ich habe die auch schon mal gestellt, aber ich finde sie so gut, dass ich sie nochmal stelle. Seitdem ich sie das erste Mal gehört habe, stelle ich sie mir ab und zu. Mal angenommen, es würde eine Verfolgung ausbrechen. Und jetzt würden Leute hier in Ratzeburg und Umgebung, in Mölln und wo auch immer wir herkommen, danach suchen, wo sind hier Christen? Wo sind hier Menschen, die Jesus gehören? Wie könnten sie eigentlich darauf kommen, dass du einer von denen bist? Welche Indizien würden dafür sprechen, dass man auf dich kommt? Und das bewegt mich dann bei so einem Bericht. Ja, da sehenden Auges gehen die da rein, dass ihr Leben gefährdet wird und reden trotzdem von Jesus. Und ich kriege manchmal den Mund nicht auf. Es ist zum außer Haut fahren. Die wollten um jeden Preis in der Welt verbreiten, wer Jesus ist und dass er jeden Menschen sucht. Um jeden Preis. und uns bewegt, kann ich mir nächstes Mal ein teureres Auto kaufen als jetzt? Dazu müsste ich mir einen anderen Job suchen. Mehr arbeiten vielleicht. Oder anfangen, ich meine, mit Versicherungen lässt sich ja viel Geld verdienen, Leute übers Ohr zu hauen. Oder unehrlich sein. Oder so. Ja, und dann sind wir da Camp mit beschäftigt. Und außerdem damit, was wir noch so alles möchten und können und wollten und wo wir noch hinreisen möchten und so. Mich hat jetzt kürzlich ein Telefonat sehr beeindruckt. Es ist, ich weiß heute noch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich die Konsequenz total krass finde. Ich habe einen Jungen in meiner Fußballmannschaft, der aus Mölln kommt. Der spielt schon einige Jahre bei mir. Die Eltern wollten damals, dass er unbedingt bei mir spielt. Oder bei uns in der Mannschaft. So. Und der fährt jedes Mal zum Training eine Stunde Fahrt. Mit dem Bus und so kommt der Junge. Ja, schon seit er 11 ist, meine ich, haben die das angefangen. Oder sogar schon seit er 10. Nee, mit dem Bus kam er da noch nicht. Und dann fährt er auch eine Stunde wieder zurück. Ich merke das dem Jungen auch manchmal an. Da habe ich vor einiger Zeit mit der Mutter darüber gesprochen. Dass sie sagte, ja, wir müssen das gut im Auge haben. Also ich will ihn gar nicht loswerden, ne? Darum geht es überhaupt nicht. Im Moment schießt er sogar ein paar Tore bei uns. Das ist also für eine Mannschaft ja auch immer toll. Aber mir geht es immer um den Jungen. Und da habe ich der Mutter das einfach nur so geschildert. Ich habe den Eindruck, er ist manchmal auch kaputt von den Toren. Wir müssen das im Auge haben. Wir dürfen da noch manchmal nicht so viel von ihm erwarten. Gestern ist er auch zum Spiel die Strecke gekommen und wieder nach Hause gefahren. Wobei, da wurde er dann gefahren nachher von jemandem, der die Strecke sowieso fuhr. Aber dann habe ich gar nicht gemerkt, wie das die Familie bewegt hat, was ich da gesagt habe. Ich wollte ihnen immer nur, das habe ich ab und zu schon mal gesagt, immer einen Zwischenstand geben, nur wie ich das so erlebe, dass der Junge so auf die Entfernung, was ich in dem Alter gar nicht empfehlen würde. Und jetzt telefonierte ich mit der Mutter und dann sagt sie mir, sie hatten auch überlegt, ob sie den Jungen nicht aus der Mannschaft wieder rausnehmen und wieder nach Mölln in die Mannschaft stecken. Es war mir ja klar, dass es überlegt wird. Wie gesagt, nicht, dass ich das wollte, aber ich habe das als Konsequenz für mich in Betracht gezogen, dass das so kommt. Das wollen die aber nicht. Sondern die Mutter hat jetzt ihren Job aufgegeben. Die hört zum 30. September auf mit ihrer Arbeit. Ich war ganz sprachlos. Sagt sie, weißt du, Matthias, ich habe das überlegt, ne? Wenn das dem Jungen schadet, was nützt uns das Geld? Ja, jetzt muss man wissen, der Mann verdient sich jetzt keine goldene Nase mit viel Arbeit in seinem Job, aber der verdient jetzt nicht, wer weiß wie viel. Ich weiß nicht, wie die zurechtkommen. Sagt sie, das ist bloß Wohlstand, darauf kann man verzichten. Um des Jungen will, ich meine, es gibt ja kaum bessere Gründe. Aber mich hat das auf die Frage gebracht, wozu sind wir Christen bereit, auf etwas zu verzichten? Wir haben den größten Auftrag der Weltgeschichte. Wie bestimmt das eigentlich unser Leben, dass wir Jesus gehören? Das kann keiner für den anderen beantworten. Und ich meine, jetzt hat sie gesagt, sie hat längst gekündigt. Ich würde halt am liebsten ihr gesagt, Mensch, stopp mal, lass uns mal drüber reden, ob das wirklich das, genau das ist. Aber diese Konsequenz, ihr Lieben, das hat mich beeindruckt, dass sie sagt, dann verzichten wir eben auf Geld. Ich muss gestehen, das habe ich selten erlebt. Ich erlebe in Gemeinden in Deutschland, wo ich hinhöre, eher das andere. Dass immer weniger möglich ist, weil immer mehr meinen, ja, wir müssen aber noch und wir wollen doch auch sichern und wir wollen doch auch verreisen und so weiter. Und da verzichtet so eine Familie. Das hat mich bewegt. Es geht ja auch um die Frage, wie wir sonst mit unserem Leben umgehen. Es geht ja gar nicht nur darum, ob wir auf Wohlstand verzichten können oder so, sondern auch, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Ich sage mal, bevor ich mich verfolgen lasse oder eben dem aus dem Weg gehe, weil so Jesus ja nun so wichtig doch nicht ist, dass man also sein Leben dann aufs Spiel setzt. Man darf ja auch das alles nicht zu extrem sehen. Vorher geschehen ja in meinem Leben ganz andere Dinge. Ja, wir gehen ja immer davon aus, zum Beispiel, dass Gott uns seine Gebote für den Fall gegeben hat, dass uns das auch passt. Dass das auch uns sinnvoll erscheint und auch gerade geht in unserem Leben. Vater und Mutter ehren. Ja, nach Jesus heißt das auch, sie zu versorgen im Alter. Die Juden haben daraus gemacht, naja, das, was ich meinen Eltern gebe, könnte ich ja eigentlich auch gleich als Opfer geben, was ich sowieso abgeben muss. Dann habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und da sagt Jesus, hä? Wie kommt ihr denn darauf? Du sollst deine Eltern ehren. Das ist nicht gesagt von dem Fall, dass dir das Geld aus den Ohren wieder rauskommt. Das ist dir gesagt von dem Fall, dass es eng wird, denn wenn du genug hast, machst du es ja sowieso vielleicht. Das kann jeder. Oder du sollst nicht töten, wie Jesus ja sagt, auch nicht in Gedanken. Ja, Jesus, das mache ich auch. Mit denen, die ich mag. Ach so. Ist gerade dann wichtig, wenn ich Leute nicht mag. Ach, na gut. Sonst bräuchte ich das Gebot nicht. Ja, eine gewisse Logik. Ich brauche kein Gebot, wenn es sowieso alles klar ist. Gesagt wird mir das für den Fall, dass es gerade nicht zu gehen scheint. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, Jesus, mache ich ja. Bei den Sympathischen, die auch nett zu mir sind. Man kann die Leute ja auch nicht in ihrer Bosheit unterstützen. Wenn ich dann auch nett zu denen bin, die zu mir unfreundlich sind, wie soll das denn gehen? Da kriegen die einen völlig falschen Eindruck, was richtig und was falsch ist. Habe ich jetzt gerade in der Zeitung eine Überschrift gelesen, dass von der Kraft der Freundlichkeit. Im Zeitalter von Ausschreitungen in Chemnitz schreibt einer darüber, welche positive Wirkung es haben könnte, wenn man freundlich ist, obwohl man gerade blöd angemacht wird. Mensch, habe ich gedacht, könnte ja glatt ein Christ sein. Das kommt ja von Jesus eigentlich. Du sollst nicht Ehe brechen. Brauchen wir nicht, wenn die Ehe gut läuft, ihr Lieben. Sondern wenn wir am Verhungern sind, dann brauchen wir das. Du sollst nicht stehlen und nicht beneiden. Das ist nicht für den Fall gesagt, dass du ja auch keinen Mangel hast und dass sowieso mit links alles zu regeln ist in deinem Leben. Das ist dann gesagt, wenn du am liebsten jemandem was wegnehmen würdest, weil du es brauchst. Und du sollst nicht schlecht über andere reden. Also falsch ist ja sowieso nicht, aber auch nicht schlecht. Das gilt dann, so verstehe ich Gottes Wort, wenn du aber gerade das Bedürfnis danach hast und es gerade gut tun würde. Tja, und da habe ich mal so gedacht, wir stellen uns mal die Frage, mal angenommen, wir sind auf unserer Beerdigung, also du wirst beerdigt oder ich, also stell dir das mal bitte für dich vor, ja, und die Leute reden dann ja miteinander. Was möchtest du eigentlich, dass man dann über dich redet? Und wenn das wahr sein soll, was die Leute sagen, dann wäre es nötig, dein Leben so einzurichten jetzt. Die Frage ist ja auch, was soll Gott eigentlich über mich sagen am Ende der Tage? Das wäre ja sogar das eigentlich Wichtige. Das, was die Menschen sagen, ist ja nur ein Indikator. Also was anzeigt, ob was gut gelaufen sein könnte oder nicht. Wissen tun die Menschen doch nicht, was wirklich in mir los ist und wie mein Leben wirklich war. Das weiß ich ja nicht mal selber. Das weiß nur einer. Was soll der denn für einen Blick auf mich haben? Ja, das ist so diese Frage, ihr Lieben. Welches Gewicht hat für unser Leben das, was Gott am Herzen liegt? Wir haben gerade vor ein paar Tagen Studientage gehabt mit den Hauptamtlichen. Da war ein Gemeindegründer, ein Deutsch-Amerikaner, der ist nach Deutschland gekommen, um Gemeinden zu gründen. Also das, und zwar nicht, weil er aus anderen Gemeinden die Christen abzieht. Da hat er gar überhaupt kein Interesse dran. Da sagt er, seid auch immer dann erstmal vorsichtig und guckt erstmal genau hin. Ja, sondern es geht darum, dass Menschen zum Glauben kommen. Und es gelingt. Das wusste ich gar nicht. Dass das in Deutschland zahlreich gelingt. Der Bund Freier Evangelischer Gemeinden gründet jedes Jahr Gemeinden. Die geben jedes Jahr ein Fünftel ihres Budgets für Gemeindeneugründungen aus. Ein Fünftel, 20%. Und er ist mit diesem Ziel nach Deutschland gekommen. Das war so die Aussage, bevor du stirbst, 5 Gemeinden. Und das hatte er jetzt vor einiger Zeit so erlebt. Und dann dachte er, er stirbt und war ganz überrascht, dass er jetzt immer noch da ist. Und dann hat er sich gesagt, na gut, dann multipliziere ich das jetzt. Und jetzt möchte er, dass 1 Million Menschen davon gehört haben und so eine Schulung besucht haben, wie wir da jetzt haben. Das wird mich weiter bewegen. Welches Gewicht hat das, was Gott auf dem Herzen liegt, in deinem Leben? Und wenn wir hier Menschen gewinnen wollen, ihr Lieben, auf dem Papier steht es bei uns jedenfalls, auf dem Gemeindepapier. Wenn wir diese Sehnsucht Gottes mitleben wollen, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Auf diesem Treffen zur Gottesdienstvorbereitung mit dem Thema Lebensträume, von dem ich vorhin erzählte, wurde dann noch gesagt, Jesus ist nicht das Sahnehäubchen auf unserem Leben. Er ist das Leben oder gar nichts. Und da lese ich von einem Christen in einem somalischen Gebiet in dem neuen Open Doors Magazin, der deshalb Christ ist und sich verfolgen lässt, weil sein Vater, der Visionen von Jesus hatte, so an Jesus festgehalten hat, obwohl er total bekämpft wurde. Da habe ich gedacht, Mensch, das wäre etwas, wenn am Grab gesagt werden könnte, in dessen Leben habe ich Jesus wahrgenommen, sodass es sich lohnt, auch an den zu glauben. Das ist dem jungen Mann so bei seinem Vater geschehen. Der berichtet davon, lest es euch gerne durch. Ich werde nachher 2 Exemplare vorne hinlegen. Und da hat eben der Dietrich Schindler, der da war jetzt bei den theologischen Studientagen, man kann das Bild auch anders malen. Ich habe auch überlegt, ob ich es anders male. Es ist gar nicht an jeder Stelle, Bilder haben ja mehrere Grenze. Aber ich mache das jetzt mal so, wie er uns das aufgemalt hat. Es gibt in unserem Leben 2 Reiche. Nur 2. Das eine ist mein Reich. Wenn man es nicht lesen kann, liegt das nicht an deinen Augen, sondern an meiner Schrift. Oder an den Stiften, die nachlassen. Aber und das andere ist Gottes Reich. Dann ist da Jesus und ich bin da. Passend ja zu den beiden Reichen. So, mir scheint, wir verstehen das, da gebe ich dem Dietrich Schindler völlig recht, wir verstehen das Leben mit Jesus oft so, frei nach dem Motto, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne uns, was du uns bescheren hast. Oder auch, wie wir das sagen, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Das ist eine Formulierung, die man heute gebraucht. Ich überlege mir als Evangelist dauernd, welches Gebet spreche ich mit den Menschen? Manche Formulierungen stören mich einfach. Ich lade Jesus in mein Leben ein. Das heißt, Jesus kommt hier rein. Das habe ich vorhin gerade beschrieben, dass ich einen Eindruck habe, so sieht es oft unter uns, das will ich gar nicht auf Deutschland beschränken, aber die Tendenz ist immer da. Das steckt immer in unserem Herzen, dass das so läuft. Jesus soll bitte bei mir mitmachen. Er soll mich gerne segnen. Er darf auch mal was dazu sagen, wenn er mir dann den Raum lässt, das zu tun oder nicht. Wobei Jesus ja sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage, aber na gut. Das kann man ja überhören. Man kriegt keinen Stromschlag. Ja, es geht auch nicht sofort das Auto kaputt. Also in der Regel hat es keine schlechten Auswirkungen, wenn ich nicht auf Jesus höre. Und wir meinen, das wäre Christsein. Jetzt müssen wir genau hinhören. Jesus hat gesagt, nicht komm, ich mach bei dir mit, sondern Jesus hat gesagt, komm, folge mir nach. Das heißt, Jesus möchte mich in sein Reich mitnehmen. Da geht's um seine Sachen. Und was aus mir wird, das überlasse ich ihm. In jeder Hinsicht. Wir kennen die Sätze. Es gibt ja Sätze, die gehören zu den meistverachteten, die bekannt sind. Zum Beispiel, wo Jesus sagt, wer sein Leben auf dieser Erde behalten will, also das irdische Leben oder sein eigenes, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Naja, hat ja Jesus gar nicht so gemeint. Er hat so ein bisschen da kräftige Worte gebraucht, bisschen übertrieben. Das muss man alles nicht so nehmen. So läuft es oft, ihr Lieben, in unserem Herz. Und ich beziehe mich da völlig ein. Und deswegen ist so ein Bericht für uns die Anfrage, sagt mal Leute, was ist in eurem Leben das Wichtigste? Interessant, am Ende wird deutlich, Christen leben von Jesus. Es läuft hier wie bei der Versuchung von Jesus. Als Jesus 6 Wochen gefastet hat, nichts gegessen und getrunken steht da, dann ist der Hunger am größten. Also ja, das hat nicht nur mit irgendwelchen gedanklichen Bedürfnissen zu tun, das ist körperlich bis ins Tiefste spürbar. Und dann kommt der, der uns von Gott ablenken will. Der sagt, weißt du, du kannst gerne an Gott glauben. Dass Gott da ist, das darf in deinem Leben gerne vorhanden sein. Nur, du weißt doch auch selber, was jetzt zu tun ist. Mensch, Jesus, als Sohn Gottes, ja, wenn da der Höchste dein Vater ist, dann kannst du doch hier mal Brot machen aus den Steinen. Du brauchst doch jetzt was zu essen. Das kann ja Gott nicht wollen, dass du hungerst. Deswegen wollen ja viele Leute heute auch den Satz aus dem Vater Unser nicht mehr so haben und führe uns nicht in Versuchung, weil sie meinen, wieso, Gott versucht doch nicht. Das stimmt auch, aber er führt uns dahin, wo wir versucht werden. Das lese ich schon, als Jesus in die Wüste geführt wird. Nämlich, um versucht zu werden, steht da wörtlich. Das heißt, es passiert kein Unfall, wenn in deinem Leben Wüste ist, Dürre und Hunger. Das ist für Gott kein Unfall, dann kommt's drauf an. Deswegen habe ich das vorhin mit den Geboten gesagt. Die gelten nicht für den Fall, ja, wo die Sonne scheint und alle Menschen dich lieb haben und du auch alle und so, sondern dann, wenn es eng wird. Tja, und bei Petrus wurde es auch eng. Der ist ein paar Tage im Gefängnis. Und in der letzten Nacht kommt Gott erst. Bitte, sag mal, wie soll denn das Herz das mitmachen? Ey, hör nicht auf zu schlagen hier. Dann kommt der Engel. Manchmal kam er auch nicht. Bei Jakobus zum Beispiel. Nicht alles Leiden nimmt Gott in unserem Leben weg. Ob das jetzt aus Verfolgung ist oder an anderer Stelle. Aber du kannst dir mal vorstellen, wenn Gott dir zumutet, dass es in deinem Leben eng wird und sich deine Gefühle verabschieden wollen am liebsten, dann traut er dir offensichtlich zu, dass du das durchhältst. Weil er da ist. Und ich behaupte, es ist der einzige Weg, das zu lernen. Mit jedem Hunger in deinem Leben wollte Gott dir etwas schenken. Mitunter aber mehr als nur die Nahrung für diesen Hunger. Denn, und das hat der Dietrich Schindler zum Beispiel gesagt, ein Satz, den hätte ich so nicht formuliert, aber es ist das, was gemeint ist. Jesus sagt ja, die Leute haben ja auch damals gefastet, die Juden, das ist ja auch für Christen mal interessant, mal auf Nahrung verzichten, um mal geistlich offener zu sein, sagt er, fasten. Und das will ich jetzt mal beziehen auf unser Leben. Hunger verspüren. heißt nicht, nichts zu essen oder keine Nahrung zu dir zu nehmen, sondern das heißt, dich von Jesus zu ernähren. Ich bin froh, dass ich davon schon etwas erlebt habe. Ich bin erschrocken, dass ich das wieder verabschieden kann aus meinem Leben. Dass mir das klar ist, man, Jesus gibt genug. Natürlich haben wir menschliche Bedürfnisse, völlig klar. Aber wenn in der Bibel zum Beispiel von Begierden die Reden ist, dann heißt es immer, aber du bist nicht der Sklave deiner Bedürfnisse. Mit Jesus kannst du damit umgehen lernen, auch wenn sie mal nicht erfüllt werden. Und darum geht es in unserem Leben, ihr Lieben. Ja, da muss man sich doch immer wieder vorstellen, der Sohn Gottes kommt in diese Welt für dich. Für dich. Er ist ja auch für die anderen gekommen. Ja, aber für dich. Die anderen sind ihm genauso wichtig, aber du nicht weniger. Und er ist gekommen für uns und zu uns, um bei uns zu sein. Um an deiner Seite zu leben und dich mitzunehmen jetzt in das, was er vorhat. Wie könnte das denn besser sein, was wir uns selber ausdenken? Und dann hat er sein Leben für uns gegeben, ihr Lieben. Und zeigt, das, was aus dir kommt, führt da ans Kreuz. Und was von mir kommt, das führt vom Kreuz runter ins Leben. Das ewiges Leben. Am besten begreifen wir das, diese Liebe Gottes, die sich besonders im Kreuz offenbart. Offenbart heißt ja, normalerweise merkst du davon nichts. Das muss Gott dir zeigen. Am meisten begreifen wir das, wenn wir uns mal dem stellen, wie furchtbar es eigentlich mit uns ist. Und wie verdreht unser Herz ist, dass es immer wieder Misstrauen gegen Gott sagt, ach Jesus, weißt du, lass uns das doch lieber so machen. Du machst bei mir mit, ich hab's dann schön leicht. Ja, ich kann auch schön beleidigt sein, wenn du mir nicht gibst, was ich wollte, denn ich habe ja schließlich einen Anspruch darauf. Nein, am Kreuz haben wir jeden Anspruch verloren. Und Leben gibt es nur, wenn du glaubst, dass du da gestorben bist. Und wir feiern das Abendmahl heute als die Gelegenheit, sich Jesus hinzugeben oder wieder hinzugeben. Anzunehmen, dass Gott in seinem Sohn alles für dich getan hat, alles für dich gegeben hat und dir alles geschenkt hat, nämlich sich selbst. Und zu erkennen, dass dich dein Misstrauen gegen ihn am echten Leben hindert und es dich letztlich kosten wird. Und dich mit deinem Misstrauen vor ihm auszubreiten und um Vergebung zu bitten. Einfach nur, ja, so sieht's bei mir aus und ich will mal keine Ausreden mehr suchen. Wir hatten es neulich schon mal. Umzukehren von falschen Wegen, sich auf einen Weg mit Jesus einzulassen. Und zu fragen, ja Herr, was ist denn dann jetzt dran, wenn du eigentlich der Boss bist, was ich zwar wusste, aber wieder vergessen habe. Was ist denn dann jetzt dran? Und diese Frage musst du Jesus selber stellen. Das kann ich nur auch für mich machen. Jesus folgen kostet dein Leben. Er schenkt dir sein ewiges Leben. Gib dich ihm hin und halte nicht an deinem vergänglichen Leben fest. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Dazu kann man nur sagen, so ist es. Amen.